Leute, es ist wieder zart wie Krupp-Stahlzeit und unsere Freunde Mike und Alex sprechen diesmal über Ferienheimverschickung. Das klingt verdächtig nach Eisenbahnromantik und Mikes berüchtigten Anekdoten aus der alten Zeit. Easy Jungs, die Verkehrswende ist noch nicht auf DDR-Niveau angelangt. Eine wirklich verlockende Work-Life-Balance genießt Bruce Willis im Film Surrogates, mein zweites Ich von Jonathan Mostow. Er hat 1997 schon Breakdown mit Kurt Russell gedreht, einen sehr sehenswerten Thriller. Wer würde nicht gern einen Roboter auf Arbeit schicken, um selbst den Tag daheim zu verbringen und das ohnehin knappe bisschen Lebenszeit sinnvoll zu nutzen? Ich selbst bastle ja schon lange an einem Robolando, der dem Chef für 9,60 Euro die Stunde seinen blanken Metallarsch zum Knutschen unter die Nase halten kann. Doch die Frisur gelingt mir einfach nicht. Wohlan, genug der Reden. Zum Hauptprogramm. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge. Was weiß ich.
Bei mir ist es ja so, wenn ich einen Podcast sehe, ich suche da irgendwie die neueste Folge an. Aber man sieht das ja auch bei unseren Podcast-Statistik-Auswertungen, dass da viele Leute mit Folge 1 anfangen, wenn sie uns entdeckt haben, offensichtlich. Ne? Also viele Ersthörer fangen mit Folge 1 an.
Also ich mache das tatsächlich auch so. Also ich binge dann den ganzen Podcast von vorne bis hinten durch tatsächlich.
Ach echt?
Ja, geht mir auch so. Also das ist dann auch so, dann hört man auch nicht nur eine Folge, dann hört man dann mehrere Folgen hintereinander so.
Ja.
Wenn man so richtig gehuckt ist. Ich habe jetzt letztens beispielsweise, kann ich an der Stelle ja mal...
Der gehuckt ist. Das klingt so nach Straßenstrich.
Nee, das klingt doch eher nach Pirat, aber... also tatsächlich bin ich, seitdem wir jetzt diesen Podcast machen, mehr in diese Podcast-Ecke abgerutscht, ehrlicherweise. Also erinnerst du dich, als wir angefangen haben?
Du meinst aufgestiegen.
Oh, ja, genau. Emporgestiegen in diese Riege von kulturbegeisterten Menschen, die Podcaster. Falls du dich erinnerst, als wir gestartet sind mit diesem Podcast, hatte ich ja gemeint, ich habe mit Podcasts gar nichts am Hut und ich kann damit auch nichts anfangen. Ja. Das hat sich wirklich sehr verändert. Ich höre mittlerweile einige Podcasts. Und einen, den ich wirklich sehr gerne höre in letzter Zeit und den ich jetzt tatsächlich komplett durch habe, das ist His2Go. Das ist ein Geschichtspodcast. Und das sind zwei Podcaster, die sich immer im Wechsel ganz spezielle Geschichten aus der Geschichte erzählen, die jetzt nicht ganz so bekannt sind, sondern so kleine Kapitel, die ein bisschen Unterhaltungswert haben oder quasi so überraschende Wendungen beinhalten. Und die bauen das immer so als so eine Art Quiz auf. So der eine fragt den anderen dann sozusagen drei Sachen, die im Podcast beantwortet werden und er muss dann raten. Ja? Also
ach so.
paar knifflige Fragen zum Beginn. Das könnten wir ja auch mal so machen. Ich kann ja auch mal ein paar Fragen stellen.
Also, gern. Das habe ich früher mit meinem Vater in der Badewanne immer total gern gespielt. His2Go, ja, den Witz haben die bestimmt schon tausendmal gehört, aber ob sich da Leute einschalten, die was über die westafrikanische Geschichte erfahren wollen.
Cool.
Da lacht er blöd, als ob er wüsste, dass Togo in Westafrika liegt. Naja.
Naja, ich habe gerade überlegt, ob man das geografisch anders formulieren müsste, weil es ja im Endeffekt an der Südküste des westafrikanischen Teils von Nordafrika liegt. Also es ist ja wirklich ganz kompliziert, die Lage von Togo zu beschreiben.
Südküste des... Ja, okay, aber wie lege ich mich ja eigentlich an? Du hast Geografie studiert. Entschuldigung, ich ziehe hiermit jede Bemerkung zurück. Das war mir jetzt gerade nicht eingefallen.
Ich finde das aber tatsächlich lustig, weil ich glaube, ich weiß, warum du Togo kennst. Und das hat bestimmt einfach den Grund, dass das mal eine deutsche Kolonie war, oder?
Nee.
Ach so.
Also deutsche Kolonie klingelt bei mir zuerst immer Namibia und ein bisschen Kilimandscharo und sowas. Hauptstadt von Namibia. Windhoek.
Gut.
Ja.
Ja, aber ich.
Also letzter Fußballer aus Namibia bei Carl Zeiss Jena.
Gab's ja?
Ja, Manfred Starke. Ja, da ist sogar ein namibischer Nationalspieler.
Ich habe jetzt nicht mit dem Namen Manfred gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bin Manfred Starke, ja.
Bin ich jetzt Rassist?
Nee, du bist nur ein Opfer deiner Erwartungshaltung.
Ja.
Reicht in einem besetzten Hausplenum für einen Anschiss, aber hier lassen wir das mal.
Da wirst du noch nicht rausgeschmissen dafür?
Nee.
Oh, das ist ja.
Da wird erst mal 10 Minuten diskutiert, ob du angehört wirst. Und dann darfst du dich äußern.
Gibt es diese, in Weimar, da gibt es doch auch so ein Haus.
Gerberstraße.
Genau, ist das tatsächlich ein besetztes Haus oder hat das nur so ein besetztes Haus-Charme?
Das hat so einen besetzten Haus-Charme. Die AfD im Stadtrat behandelt es immer noch wie ein besetztes Haus. Also da gibt es wirklich hanebüchene Anträge meistens und so. Und es ist witzig, dass du das erwähnst. Wie heißt dieses Büchlein? Potsblitz oder irgendwie sowas? So Liebeserklärungen an die Clubs. Da tun so, keine Ahnung, Bela B. und von Broilers ist auch dabei. Potsblitz heißt das Buch. Tun da über ihren Lieblingsclub was schreiben und so weiter. Und da habe ich auch was über die Gerberstraße 3 geschrieben.
Ach. Das ist dein Lieblingsclub quasi?
Ja, jetzt nicht wie Lieblingsclub weltweit, aber es ist so ein Club. Ich habe da so lange fünf Fußminuten weg gewohnt. Und das ist schon totaler Luxus, wenn du so 5 Fußminuten entfernt so einen kleinen Spaziergang Mittwochabend dir da eine japanische Grindcore-Band reinziehen kannst, wenn du Bock hast, oder philippinischen Hip-Hop oder was weiß ich, keine Ahnung, was da alles aufgeschlagen ist. Cool, also wirklich cool. Außerdem gibt es da mal eisgekühlte Mandora-Limonade.
Davon habe ich noch nie gehört.
Das ist, glaube ich, aus dem Eichsfeld. Von Neuen Springer, so eine Chemiebombe mit DDR-Rezept. Ich glaube, da sind Chemieabfälle aus Bitterfeld drin.
Ja, Neuen Springer ist wirklich ungenießbar.
Also, ich glaube, das Thema hat man schon.
Das hat man schon mal. Du liebst das, ich weiß.
Nee, auch nicht alles. Aber manche schmeckt halt wie meine Kindheit so. Ne? So
nach Chemieabfall, halt. Ich verstehe.
So war es halt. Ich bin halt nicht mit Rosenholzduft aufgewachsen wie du.
Gut, dass du sagst, ich habe von einem Fan Seife geschickt bekommen, weil ich mich vermutlich mal wieder waschen soll. Das finde ich akzeptabel.
Also waschen nicht, aber du kannst mir einen Gefallen tun und mach mal einen Knopf von deinem Hemd zu. Sonst sieht das original aus wie ein Schlafanzug, den mal ein Betreuter von mir im Zivildienst anhatte. Aber jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen.
Genau, ja, aber das kennt man ja. Das ist doch unser Running Gag. Aleppo-Seife, um genau zu sein.
Aleppo-Seife? Ist das Aleppo, was Aleppo-Seife. Mit Syrien zu tun?
Aus Syrien, genau.
Ah, okay.
Und die riecht haargenau wie das alte Haus, in dem meine Großeltern damals in Bitterfeld gelebt haben.
Krass.
Aber das weiß ich, das kenne ich noch. Die haben bis Ende der 90er haben die da noch gewohnt. Hm. Und bis dahin hatte sich in Bitterfeld auch noch nicht so viel verändert. So vom Stadtbild, möchte ich mal sagen. Zumindest nicht gefühlt. Also wenn ich jetzt so mal in meiner Kindheit krame und versuche, so ein paar Erinnerungen rauszuholen. Und das verbinde ich krass mit so einem DDR.
Na, wer kommt da? Deine Mutter kommt aus Bitterfeld? Oder?
Genau.
Ja,
genau.
Okay.
Genau, und mein Opa, der war tatsächlich Abteilungsleiter bei Orvo.
Krass. Oh, da war das ein gefragter Mann in der DDR. Der hat nie Probleme gehabt, irgendwas zu besorgen, wenn er Orvo-Filme rüberschieben konnte.
Ich glaube auch.
Ne, krass. Also ich kenne das immer nur, da ist immer der Zug ins Ferienlager durchgefahren. Und da haben wir gesagt, jetzt laden wir die Chemiefreckel ein. Also das muss man ja sich so vorstellen, da ist ein Zug irgendwo in Suhl gestartet, keine Ahnung, und hat dann so von allen Chemiebetrieben, weil ich war Porzellanfabrikarbeiterkind. Also meine Mutter hat
Porzellanfabrik, also
Weimar Porzellan in Blankenhain war das.
Ah, ja.
Und das zählt aber zur Chemie. Und die hatten ja halt immer so Ferienlager, die Chemie und die Schwerindustrie, und das war so aufgeteilt. Und da ist der Zug so einmal fast durch die ganze Republik immer gefahren, auch unter anderem auch Bitterfeld haben wir angehalten, und da roch es wirklich immer nach Schwefel dort. So. Mhm. Also das hat man echt wahrgenommen. Aber ich war jetzt mal wieder durchgefahren, also ist wirklich schön geworden. Die Umgebung so mit den Seen und alles, hammermäßig, echt ohne Scheiß. Also hättest du da Mitte der 90er irgend so ein versifftes Grundstück gekauft oder so, wird es jetzt ein Paradies leben da.
Wäre aber, glaube ich, immer noch nichts wert, weil ich glaube, Bitterfeld ist trotzdem nach wie vor...
Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das sieht wirklich super aus.
Also auch seit der 2000er hat sich krass viel verändert. Also ja, wie gesagt, ich kenne es ja wirklich noch aus den 90ern und natürlich auch noch aus den 2000ern und selbst im Vergleich in den letzten 15 Jahren, seitdem die Gotsche quasi zu so einem Naherholungsgebiet ausgebaut worden ist, ist das wirklich wie Tag und Nacht der Unterschied.
Ja, ist schon geil. Du kennst dich doch mit sowas aus. Also ich habe nur mal gelesen, das war auch zu DDR-Zeiten, waren da Verschmutzungsgrade. Das ist heutzutage, findest du das noch in irgendwelchen indischen Hotspots oder irgendwie sowas in der Gegend. Ne? Also das war wirklich eine der schlimmsten Gegenden von Luftwerten Europas. Ne?
Es war der dreckigste Ort Europas. Der dreckigste Ort Europas. Und das, was du kannst das wirklich nur mit Sachen vergleichen, die du halt auch heutzutage vielleicht noch teilweise in der Sowjetunion hast, so Richtung Norilsk. Schon mal von Norilsk? Wir haben schon mal über Norilsk gesprochen.
Norilsk hattest du schon mal, ja. Also ich hatte mal das Vergnügen, Perm zu sehen. Das war jetzt auch nicht. Und Magnitogorsk war jetzt auch nicht so, dass ich mir da ein Grundstück kaufen werde, denke ich mal. Also Norilsk, ja, das war scary, was du da erzählt hast. Also in welcher Podcast-Folge war das für die Podcast-Historiker bei uns?
Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht mehr, weil es ja jetzt schon viele sind, aber ich glaube, dass man ungefähr ein Jahr zurückgehen muss.
Ja, könnte gut sein.
Da ging es damals um die zigtausenden Liter Diesel, die ausgelaufen sind. Das war nämlich in Norilsk und da habe ich kurz ein bisschen referiert, weil ich über Norilsk mal ein Seminar gehalten habe. Über das sogenannte hohe Schornstein-Syndrom.
Stimmt, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren da die tausenden Liter Diesel. Das ist so eigentlich eher so das kleinste Problem dort, oder? Wenn da mal ein paar Tonnen Diesel verschwinden im Erdreich.
Also das, scheinbar war das auch in dem Maßstab zu groß. Da sind, glaube ich, auch Posten gefallen dadurch. So im Nachgang. Also das hat tatsächlich Konsequenzen gehabt.
Okay. Auf jeden Fall,
wenn man mal nach Norilsk googelt, ist gruselig. Die haben nämlich ein riesiges Loch im Boden, das aussieht wie ein bisschen aussieht wie die dantische Hölle.
Ach, diese Bilder kenne ich natürlich.
Ich weiß nicht, weil Nickel oder sowas ist da.
Ja, diese Mine.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Krass, krasse Nummer. Aber du wolltest von Aleppo-Seife erzählen.
Genau, die Aleppo-Seife roch halt haargenauso wie dieses alte DDR-Haus meiner Großeltern. Und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt in diesen, so ein bisschen dieser Nostalgie-Flash, den man bekommt, wenn man etwas riecht, dass man mit etwas verbindet, das sich irgendwie in der Vergangenheit befindet.
Ja, das sind Gerüche total, also wahrscheinlich, keine Ahnung, die sprechen da was im Gehirn an, ne? Das macht da mehrere Schubladen gleichzeitig auf irgendwie. Das stimmt schon. Also ich kenne auch so Gerüche, wo ich gar nicht weiß, woher ich die kenne, aber irgendwas erinnert mich das noch. Also das ist halt, aber mit der Seife, komischerweise hat bei Omas und so hat es halt immer irgendwie nach Seife gerochen, aber die haben halt auch aus dem Westpaket die gute Lux-Seife oder so, die wurde ja nicht benutzt, ne? Die wurde in den Kleiderschrank gelegt, damit das da alles so gut riecht.
Ach, krass.
Ja.
Ja, aber vielleicht lag das daran, dass Kernseife damals einfach verbreiteter war und Kernseife riecht ja wirklich extrem.
Na, Kernseife, das ist für mich echt immer so gesplitterte Knochen und so komplette Schlachtabfälle, obwohl da wahrscheinlich in dieser Hochkosmetikseife, siehe Fight Club, noch viel mehr Müll drin ist, von dem man nicht wissen will, was es ist.
Ja, aber faszinierend, so dieser desolate Charme, ich erinnere mich natürlich daran, aber ich erinnere mich nicht daran, dass ich das als Kind irgendwie als schlecht empfunden hätte.
Du meintest diesen Schwefelgeruch auch. Kannst du dich daran erinnern?
Tatsächlich nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass es in Bitterfeld anders gerochen hat. Aber jetzt, also ich meine, das war ja, also Orvo existierte da ja noch. Ich weiß nicht, ob das da umbenannt worden ist oder nicht. Also die Firma per se existierte noch bis 96, 97,
glaube ich. Ist das ganze Chemie-Ensemble, ist das dann nicht irgendwie an Elf Aquité gegangen oder irgendeinen französischen Konzern?
Das war
Helmut Kohl seinem Kumpel hin verscheuert, ohne die Treuhand irgendwie.
Exakt, das war Elf. Da. Du hast recht, ja? Das war Elf. Daran erinnere ich mich auch noch, dass da Elf stand überall. Krass. Wow, das hat gerade wieder Bilder eröffnet. Ja, komplett. Du hast recht.
Ich dachte, werden da jetzt noch Filme irgendwie hergestellt? Nee,
ne? Ich glaube, das ist dicht. Das ist, glaube ich, Ende der 90er dicht gemacht worden. Oder vielleicht Anfang der 2000er, ich weiß es nicht. Und dann kam ja da, glaube ich, die Solarindustrie ging ja da nach Wolfen.
Ah, okay.
Solar World war das, glaube ich. Hm. Und da haben sie ja auch Schindluder damit betrieben.
Das war ja sachsen-anhaltinisches Solar Valley. Hm. Habe ich auch noch ein paar Aktien von Solar World. Hm. Ich glaube, da haben sie jetzt irgendwie 4-0 davor gemacht oder so. Es war nicht ganz so erfolgreich damit, wenn man hier immer von, normalerweise erzählen ja Leute immer nur von den Aktien, die abgegangen sind wie Raketen. Also das kann ich bei SolarWorld nicht behaupten. Ne? Da habe ich ganz schön ins Klo gegriffen. Aber naja, da kriegt halt der Landfrauenverein Legefeld mal nichts gespendet.
Na, solange du nicht Großaktionär warst, ist das ja alles okay.
Nee, ach ey, um Gottes Willen. Nee, also dazu reicht es noch nicht. Also vielleicht so ein Schweizer Unternehmen, da gibt es ja Unternehmen, die haben nur 4 oder 5 Aktien manchmal, aber sind die Anteile auch entsprechend teuer. Also jetzt
das ist
ein Ausflug ins Aktienrecht. Egal.
Das ist dein Thema, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Das, an dem Punkt in meinem Leben bin ich noch nicht.
Ja, wo arbeitest du gerade dran, dass du gestern keine Zeit hattest zum Podcasten? Video.
Ich habe den Koalitionsvertrag auseinandergedröselt.
Oh, ist ja interessant.
Hab wirklich, ich muss zugeben, dass ich tatsächlich den Europateil noch ein bisschen intensiver hätte lesen müssen. Ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass ich habe den rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, Europapolitik interessiert sowieso keinen.
Gemeinsame Agrarpolitik, Laberababer.
Hätte ich vielleicht doch machen sollen, weil es eine ziemlich deutliche Bekenntnis zu einem vereinigten Europa ist, das ja nichts mit dieser Regierung zu tun haben wird. Also ich dachte mir, komm, lass das weg. Aber es gibt viele interessante Punkte. Und wollte das Video gestern Abend halt noch raushauen, weil ich ja zu diesem Pflegenotstand schon ein Video in der Pipeline habe, das noch raus muss, so schnell wie möglich. Und dann habe ich aber gesehen, YouTube hat es mal wieder demonetarisiert und jetzt habe ich über 20 Stunden gewartet, dass es monetarisieren und jetzt habe ich gesagt, komm, dann habe ich halt mal wieder eine Woche umsonst gearbeitet, bitte.
Und das ist blanke Willkür oder nach was von Maßstäben wird demonetarisiert?
Ich habe das Gefühl, dass es immer demonetarisiert wird, wenn ich Olaf Scholz erwähne.
Ach,
okay. Es werden ausschließlich Videos demonetarisiert, in denen ich Olaf Scholz erwähne. Ich habe keine Ahnung, warum.
Hast du dir da ein Codewort einfallen lassen für Scholz?
Das ist ein guter Hinweis, das werde ich jetzt machen in Zukunft. Ich werde einfach das Wort Olaf Scholz, also den Namen Olaf Scholz nicht mehr erwähnen und dann...
Kannst du ja IM Warburg nennen oder so.
IM Warburg, ja.
Inoffizieller Mitarbeiter bei der Warburg.
IM Warburg. Das ist geil, ja, genau. Ja, es macht mir ein bisschen Sorge, dass das mit dieser Personalie zusammenhängt, irgendwie, dass es demonetarisiert wird. Jedenfalls habe ich es jetzt rausgehauen und ich hab ja noch was anderes, was politisch nicht fragwürdig ist, deswegen kann ich auch weiterhin überleben. Und dann habe ich zufälligerweise gerade ein Buch neben mir liegen, das ich diesbezüglich jetzt...
Das ist natürlich ein Killer-Cover, ne?
Super geil. Das
sieht aus wie irgend so eine Meditations-CD, die immer in den Koffern vor den Häusern liegen, wo man sich kostenlos Zeug rausnehmen kann.
Ja, wo man sich fragt, wer hat das denn jemals gekauft, so eine Scheiße.
Ja. Habe ich gestern in einem Koffer eine Tina Turner und eine Herbert Grönemeyer-Kassette abgestaubt.
Ja, ich habe letztens eine Ennio Morricone-CD gefunden.
Auch nicht schlecht. Siehst du? Ja, also das ist eigentlich, finde ich ganz cool, die Kultur. Also das gegen das Wegschmeißen lieber nochmal die Chance zum Verschenken geben. Finde ich eigentlich ganz cool.
Ich habe tatsächlich, also ich mache das auch natürlich. Und es ist erstaunlich, wie schnell das Zeug dann noch weg ist. Also du stellst das hin und am nächsten Tag ist es weg. Alles. Ratzekahl leer.
Krass.
Ja.
Egal was vermisst.
Es ist, ja, ich meine Müll hinstellen, also Müll bleibt
das. Nee, ist schon klar, aber also es gibt oft so Zeug, wo man
aber
denkt.
Gerade im Hinblick auf Klamotten, weißt du, das ist halt so Zeug, wo du sagst, okay, das macht jetzt keinen Sinn. Also ich halte das für sinnlos, das dann noch extra seine Zeit zu vergeuden, das dann auf Kleiderkreisel reinzustellen oder so und dann noch 2-3 Euro damit zu machen. Dann packe ich es lieber in den Karton, stelle es unten hin und ich weiß, es ist morgen alles weg.
Das ist eigentlich ganz cool, finde ich.
Ja, und das machen in Halle auch alle. Also das ist nicht nur was Studentisches, das ist in Halle wirklich so eine Kultur. die Leute, egal in welchem Viertel, die stellen ab. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in Silberhöhe oder in Neustadt so ist. Da vermutlich eher nicht. Aber so in der Innenstadt ist es so.
Da müsste solche Sachen mal GPS tracken, ne? Das wäre interessant.
Ob es Banden gibt, die das dann zu Geld machen?
Ich weiß es nicht. Aber das ist ja auch schon wieder, ja, da kommt schon wieder Datenschutzrechtler in mir hoch. Ist halt schon wieder ein bisschen zweifelhaft. Na, ich habe mal einen Umzug gemacht an einem Tag, an dem in Weimar große Grobmüllaktion war.
Was für eine Aktion?
Grobmüllaktion von Weimar. Also da gab es einen Tag, an dem damals war das noch nicht so geregelt, dass man das bestellen konnte. Und dann kommen die einmal im Jahr und holen das bei dir vor der Tür ab. Da gab es zwei Tage im Jahr, an denen man das Zeug vor die Tür stellen konnte. Und da stand auch einmal, weil der Möbelwagen etwas später kam, ein kompletter Umzug vor der Tür. Und ich hatte da wirklich mit Baseballschlägern und Samurai-Schwert zu tun, dass da nicht irgendwelche Leute mein Hab und Gut einladen wollen, weil das ein Umzug war. Also man konnte da wirklich nicht zwei Minuten nochmal rein irgendwie hoch was holen oder so, weil da sofort alle möglichen Leute irgendwelchen Scheiß wegschleppen wollten.
Minimalismus, Mike.
Also das war wirklich surreal.
Das brauchst du, es geht du, aber ohne Witz, mir geht das auch so. Wenn irgendwas draußen steht in Halle, denken wir, oh, ja, das könnte ich ja mitnehmen. Hm. Und ich hatte einmal schon den Moment, dass dann der Besitzer rauskam und meinte, nee.
ja, genau so einer. So ging mir das auch. Also, ja. Das ist, also du kannst da wirklich nichts mal kurz hinstellen irgendwie. Ne? Das ist natürlich das
Gegenteil davon. Wie die Elstern.
Wie die Elstern. Also das ist wirklich... Ich habe auch mal, weil ich bei meiner Mutter vorm Haus kann ich nicht direkt parken, deshalb tue ich einen schweren Einkauf manchmal kurz ausladen und fahre dann auf den Parkplatz. Und einmal, als ich zurückkam, war da in dem Einkauf mit wirklich teurem Zeug, wie, keine Ahnung, Weichspüler und Geschirrspültabs, alles sowas, was man gebrauchen kann, was jetzt auch nicht ganz günstig ist. Und es war ein halbes Kilo Backflaum geklaut aus dem Beutel. Das war das Einzige, was weg war. Der Beutel war aufgemacht. So, ja, weiß ich bis heute nicht, was da los war.
Vielleicht war da jemand gerade richtig krass im Unterzucker.
Was, oder Waschbär oder so.
Waschbär. Ein unterzuckerter Waschbär.
Ein unterzuckerter Waschbär. Ja, das sind so. Ja, aber hier kann man viel, viel einsammeln. Manchmal sind es auch Sachen, die man nehmen darf, ja.
Ja, ich hatte letztens stand tatsächlich direkt bei mir um die Ecke so ein vom Stil so Mid-Century, wie man heutzutage so schön sagt.
Mid-Century, ja, so ein, was ist das, 50er also, oder was?
Genau. Okay. So erweiterter Bauhaus-Stil, möchte ich mal sagen, so vom Feeling.
Rest-Bauhaus.
Und ein wirklich schöner Tisch. Und ich habe, weil ich halt diese Erfahrung gemacht habe mit dieser Person, die dann das doch nicht wegstellen wollte, sondern die das nur, ne, also Umzug oder was auch immer, diese Erfahrung, wie gesagt, die gemacht hatte, habe ich mich nicht getraut, einfach den Tisch mitzunehmen, weil ich den wunderschön fand. Und als ich dann am nächsten Tag unten war, hat den tatsächlich euren Idiot kaputt getreten gehabt.
Ernsthaft?
Ja.
Alter Falter. Vielleicht war es gar nicht so sinnlos. Vielleicht haben die ja Wrestling gespielt oder so.
Ja, so sah das aus, ja.
Oder Bud Spencer und Terence Hill oder so, da gibt es das dem Ganzen wenigstens noch einen Sinn. Aber, oh, ja, ey, so sinnloser Vandalismus, frage ich mich,
im Vergleich zu sinnlosem, zu sinnhaftem Vandalismus?
Ja, was ist sinnhafter Vandalismus? Bilderstürmerei zum Beispiel, keine Ahnung, Ikonoklasmus, aber...
Also dafür würde ich mich aber auch nicht aussprechen.
Nee, um Gott, ja, kommt drauf an. Kommt drauf an, was?
Naja, also der Ikonoklasmus bezieht sich ja auf das Bilderstürmen gegen den Katholizismus, oder?
Nee,
also
nicht
da kommt
nur.
Nicht der Begriff her?
Kann also sein, dass es da mal...
aus dem Kontext.
Dass es da mal entwickelt wurde, aber das wird mittlerweile auch im übertragenen Sinne auf viele Sachen. In der sowjetischen Besatzungszone Häuser abgerissen, die im Hohenzollern-Baustil waren oder solche Sachen. Also
der Hohenzollern-Baustil, den kenne ich überhaupt nicht.
Ja, also ich habe geschrieben im Stile der Hohenzollern. Weiß ich nicht, ob das direkt, wird jetzt kein Baustil sein, oder?
Also ach so, Historismus dann eben irgendwie, ne?
Wahrscheinlich, ja. Aber,
kann er doch nicht abreißen. Aber
ich frage mich trotzdem, woher diese Vandalismusmäßige, wie steckt das irgendwie im Menschen drin? Weil du kannst dir ja vorstellen, ich beobachte jetzt mindestens halbtags, ne, wenn Kindergarten hinhaut, so einen 4,5-Jährigen, wie der durch die Welt schlendert. Und da ist so viel sinnloser Vandalismus dabei. Und ich erinnere mich auch als Kind, dass ich Sachen kaputt gemacht habe, wo mich Erwachsene gefragt haben, was hast du dir dabei gedacht? Und da war wirklich völlige Leere in meinem Kopf. Ne? Das war einfach nur so ein Ausprobieren oder einfach mal gucken, was passiert oder...
Tja, Mike, vielleicht liegt das ja auch in deinen Genen, dieser sinnlose Vandalismus. Ja,
meinst du, das ist was, was ich
deswegen
jetzt
bist
äußere,
auch so verlauster
was bei anderen
Punk geworden.
Leuten nicht so ist?
Keine vernünftige, Ahnung. Gut bürgerliche Menschen haben diesen Drang halt nicht.
Ja gut, da ich bin ja nicht so mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wie du, ne? Bei mir war es Gold runtergelutscht nach 2 Minuten.
Bei uns gab es auch kein Gold mehr nach der Wende. Schließlich gab es ja Orwo nicht mehr.
Ach so.
Da war mein Opa auch bloß nur arbeitslos. Also, da hatte ich das auch nicht geschützt davor. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was er danach gemacht hat. Ich glaube, der hat dann an der Hochschule Wirtschaft unterrichtet irgendwie noch.
Okay.
Aber ich hätte das gerne mal alles noch mit Sinn und Verstand gefragt. Der hätte bestimmt noch viel zu erzählen gehabt, aber irgendwie war ich einfach nicht alt genug, bis er gestorben ist.
Ja, das ist immer, das denkt man sich hinterher oft so, ne? Also es geht mir mit vielen älteren Verwandten auch so, wenn man überlegt, dass die alles noch für Geschichten eigentlich auf Lager haben müssten. Oder allein wenn du Familienfotos siehst, dann hast du bei der Hälfte der Leute keine Ahnung, wer das da drauf ist, ne? Und die dir das erzählen können, sind auch nicht mehr da.
Ja.
Das ist ein. Mir hat neulich ein Kumpel, der ist so ein bisschen, weil wir es jetzt auch hatten mit so Grobmüll und sowas, da ist so ein bisschen so, wir sagen immer Schuttenulf heißt das bei uns in der Gegend.
Schuttenulf.
Ja, so eine leichte Tendenz, Dinge zu sammeln, die man nicht braucht, ne?
Ein Schuttenulf.
Ein Schuttenulf, genau.
Ein Schuttenulf, das ist ein geiles Wort.
Und der hat auf. Und der
Boah, ich frag mich, wie viele westdeutsche Zuhörer jetzt ausgestiegen sind, weil denen das doch ein Stück zu krass war an der Stelle.
Bei Schuttenulf.
Bei
ja.
Schuttenulf.
Schuttenulf. Also da sind auch wirklich viele ostdeutsche Vokale drin, gell?
Ja, alle.
Ja, alle.
U und O. U und O.
Und auch noch eine Suffixverkürzung. Na egal. Auf jeden Fall hatte der auf dem Flohmarkt, wollte da irgendwie in so einer riesen Kiste, wo er Fotos gesehen hat, fand er so ein paar Fotos interessant, weil da auch so ein bisschen von der Architektur mal mit fotografiert war oder so, weißt du, wenn früher mal so eine Kamera ein bisschen abgeirrt ist. Da wollte der, keine Ahnung, wollte dann der Typ zu viel Geld dafür haben und da hat er gesagt, nee, da wollte irgendwie 10 Euro für 5 Fotos haben oder so. Er hat gesagt, nee, komm, und am Ende verhandelt, ne, das ist so ein Flohmarkt-Profi. Am Ende hat er die ganze Kiste für 10 Euro gekriegt, ne. Und das war halt wirklich so aus scheinbar eine Kiste voll mit allen Fotos, die von irgendeiner Familie aus den Fotoalben da reingekippt wurden. Und der hat sich wirklich eine Woche lang hingesetzt und hat die Familiengeschichte dieser Familie anhand der Fotos rekonstruiert. Also wirklich, das muss ein Geburtstag von der Oma sein, der später ist. Und hier ist ein neues Kind und ist das dann die Taufe? Und also total interessant, ne? Wie das dann auch weniger werden auf den Gruppenfotos und dann kommen neue dazu. Das ist dann offensichtlich ein Schwiegersohn oder so, ohne dass man überhaupt weiß, wer das ist. Hat die Leute noch nie gesehen und da meinte, das hat dich wirklich wie so ein Sog reingezogen und man hat da wieder neue Familienalben draus gemacht.
Wow, krass.
Ist krass,
gruselig,
ne?
Gruselig, aber irgendwie auch krass.
Ja, ist gruselig, aber jetzt so aus dem, ich meine, als jemand, der sammlungsbezogene Wissen zur Kulturgeschichte studiert, ist das natürlich eine Chronik, ne, die man da wieder irgendwie aufstellt und ohne, dass sich da jemand was dabei gedacht hat.
Also dass du das gut findest, habe ich mir schon gedacht.
So finde ich total faszinierend. Also ich hätte leider die Zeit nicht dazu. Finde ich total faszinierend.
Ich betreibe ja sozusagen auch gerade eine kleine Sammlung. Ich habe ja jetzt dieses neue Videokonzept mit den Verschwörungstheorien.
Okay.
Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Nur mal zu dem Thema was gesagt, aber was jetzt das Videokonzept ist, kannst du mir nochmal erklären?
Also das Konzept dahinter ist, stell dir einen Eisberg vor. Da liegt ja quasi das meiste unter der Wasseroberfläche. Und so ist das ja bei vielen Dingen, von denen man schon mal gehört hat oder Themen, mit denen man sich so oberflächlich beschäftigt und so weiter und so fort. Ne? Und man kann sozusagen, das ist gerade so eine neue Herangehensweise in der Content-Verarbeitung, man kann sozusagen anhand dieses Modells, also jetzt nicht das psychoanalytische Modell nach Freud, da gibt es ja auch irgendwie so ein Diskursmodell. Irgendwie,
ja, also Freud ist Wissenschaftsgeschichte.
Genau, auf diese Art und Weise kann man eben Themen analysieren und durchgehen. Und das mache ich gerade mit Verschwörungstheorien.
Wie funktioniert das in einem Video? Du fängst da an mit, keine Ahnung, hast mal irgendwas von Reptiloiden gehört und dann, wie
kommt da bin man ich da noch nicht mal. Da bin ich tatsächlich noch nicht mal. Also angefangen habe ich mit Themen wie Antisemitismus. Ich habe erstmal angefangen mit Grundlagen für Verschwörungstheorien. Und eine der zentralen Grundlagen für diese Narrative ist halt Antisemitismus.
Okay. Und das Konzept ist so, also Video 1 ist quasi die Spitze vom Eisberg und Video 2 ein bisschen weiter runter und Video X ist dann irgendwann komplett unter der Wasserfläche und, verstehe. Das ist die Gliederung. Ich konnte mir das jetzt nicht innerhalb von einem Video vorstellen.
Okay. Genau, nee, innerhalb von einem Video nicht. Du hast sozusagen verschiedene Ebenen, wo man ungefähr einschätzen kann, auf welchem Wahnsinnsgrad sich das befindet gerade.
Würde man akademisch sagen, man eine Einführungsvorlesung und dann geht man immer weiter ins Detail.
Ja, genau. Ja. Und das ist halt so umfangreich. Ich glaube, dreistellig wird die Zahl der Videos dazu dann vermutlich werden.
Aber da hast du dann natürlich trotzdem, eine krasse Stoffsammlung geschaffen irgendwann, gell?
Ich will das größte Kompendium an Verschwörungstheorien der Welt machen.
Cool.
Das ist tatsächlich mein Anspruch.
Da frage ich mich nur, welche dunkle Macht dich dazu gezwungen hat im Hintergrund.
Welche dunkle Macht? Ach so.
Ah, jetzt doch.
Tja. Die Frage ist ja, wie wird das alles für mich ausgehen? Weil ich merke jetzt unter den Kommentaren, da kommen doch schon einige, die an einige von den Sachen glauben, die ich da... Ich nenne die ja nicht nur, ich erkläre auch, warum die Schwachsinn sind. Also das ist ja so der Twist, der da mit reinschwingt. Gibt schon solche ähnlichen Versuche von Influencern in den Staaten beispielsweise, aber die nennen das halt einfach nur und es ist mir halt zu billig. Also ich will, wenn dann schon erklären, woher kulturwissenschaftlich und kulturgeschichtlich diese Narrative herkommen.
So. Na und da es gibt, aber da geht es wirklich nur um Theorien, die sich bisher als Schwachsinn entpuppt haben.
Genau, also es geht jetzt nicht wirklich, also um
richtige Verschwörung. Geht jetzt nicht darum, wie zum Beispiel CIA ist am Plot in Chile beteiligt gewesen und Jahre später kommt das raus und das war wirklich
tatsächlich,
so.
Oder? Ich habe tatsächlich jetzt auch begrifflich, und da möchte ich mich ja an der Stelle bei allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen entschuldigen, ich habe mich natürlich begrifflich aufgrund der Gewohnheit falsch ausgedrückt. Ich beschäftige mich natürlich mit Verschwörungsmythen. Nicht mit Verschwörungstheorien.
Okay, das muss man auseinanderhalten, ja. Okay.
Genau, das ist
ja gut, ganz weil in dem Mythos, damit hast du ja definiert. Okay, damit hast du es ja definiert, alles klar. Ja, weil Verschwörungstheorie ist ja einfach nur, dass es bisher noch nicht bewiesen ist und die Theorie wird ja, Verschwörungsmythen werden ja ganz oft davon am Leben erhalten, dass man eben die Theorie nicht widerlegen kann. Okay, alles klar. Na, das ist, finde ich, krass. Bist du schon bei Freimaurern angelangt irgendwo so?
Noch nicht mal. Also ich habe jetzt in der nächsten Folge habe ich Templer unter anderem und ich habe tatsächlich einen Templer-Forscher als Gast dabei. Hm.
Okay.
Den habe ich kennengelernt. Der hat in Jerusalem hat er Ausgrabungen gemacht und ist tatsächlich Experte für Templer.
Krass. Und
das, ja. Also das nimmt schon wieder Formen an, die sind eigentlich viel zu viel für so ein einfaches Video, sag ich mal. Es ist schon wieder komplett übertrieben. Ich habe gedacht, ich mache mal so nebenbei entspannt ein neues Format so nebenher, aber das kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht.
Da stell dir mal vor, du bist Templerforscher in Jerusalem. Na, willst dir dein ehemaliges Lieblingskönigreich irgendwie. Und ich meine, in Jerusalem stelle ich mir vor, wenn du da, weiß ich nicht, mit dem Spaten Baum einpflanzen willst oder so, da hast du 2 Minuten später schon das Denkmalamt am Arsch, weil du irgendwas gefunden hast, ne? So ungefähr. Du findest da allen möglichen Scheiß, aber nichts aus deiner Ära, weißt du, so ungefähr. Ach hier, eine Rüstung von Saladin. Ja,
Scheiße.
So ein Mist, nee, hier, das ist ja jüdisch, das hier ist aramäisch, nee, kann ich nicht gebrauchen, wo ist ja endlich mal was, endlich mal was von, also stelle ich mir krass vor, so eine Schichtung da, oder weiß man, also ich habe ja keine Ahnung, weiß man dann als Archäologe, okay, für meine Zeit muss ich ja 1,53 Meter tief graben.
Naja, ist ja so, oder? Mit dem Bodenhorizonten, dass man das so einschätzen kann.
Ja, ich glaube, bei der Urgeschichte ist das so, aber
das kannst du auch im Holozän.
Ich weiß nicht, klar gibt es da Schichten, schon, aber ob man das da wirklich so zeitmäßig einteilen kann, keine Ahnung. Vielleicht kann es da mal jemand von unseren Zuhörern erhellen, der sich damit auskennt.
Also ich habe schon oft genug solche Grabungshorizonte gesehen und du kannst beispielsweise, das ist doch immer dieses ganz berühmte, ach guck mal, hier ist eine schwarze Schicht, da ist wohl die Stadt mal niedergebrannt worden.
So. Ja, ja.
Und wenn du dir beispielsweise, ganz richtig geiles Beispiel, Edinburgh, ja. Da gibt es sozusagen, die Stadt ist sozusagen so in die Höhe gewachsen, dass es Etagen gibt, die verschwinden. Also da gibt es Leute, die quasi unter Tage wohnen, was früher über Tage war. Oder wenn du dir die Moritzbastei in Leipzig anschaust, die stand ja mal oben und nicht unten.
Ach, echt? Ich habe das immer so als Kellergewölbe.
Nee, die ist nicht als Kellergewölbe gebaut gewesen.
Ach, echt?
Ja.
Krass. Na, ich habe jetzt nur von irgendwelchen Städten da in Sibirien im Permafrost gelesen, die jetzt ordentlich tiefer gelegt werden natürlich, ne? Wo da große Wohnkomplexe und so weiter absacken, was da ein Riesenproblem ist.
Das ist krass, das kann man sich wirtschaftlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet.
Ja.
Also mal unabhängig von Umweltfragen, sondern einfach mal wirtschaftlich, wenn diese ganzen Infrastrukturen da jetzt quasi in den Arsch gehen. Mhm. Auf der anderen Seite eisfreie Häfen und Nordrouten für Russland. Also Kanada und Norwegen und Russland und so, was die durchs Abtauen des Nordpols und das eisfrei werden des Nordpolarmeers, was die an geopolitischem Potenzial dazu bekommen, ist krass.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Silber, you did anyone?
das ist sicherlich auch eine Verschwörung.
Ja, wollte ich gerade sagen, da wirst du bestimmt auch hinkommen, aber was keine Verschwörungstheorie ist, was ich eigentlich fast relativ cool finde, ist, dass ja die Russen oder die Sowjets seit nunmehr weit über 70 Jahren ihre Siegesparade immer unter stahlblauem Himmel machen. Ne? Also wenn da mal Regen angesagt ist, dann wird das weggeimpft in Wolken. Ja,
ist das so?
Ja. Also die impfen da die Wolken, das war früher wirklich immer so. Die konnten keinen Regen gebrauchen zur Siegesparade. Aber natürlich, ne, über den Platz, über der Stadt irgendwie, ja, kann man da mal was abregnen lassen, das geht sicherlich.
Ja, aber zum Thema Wetterkontrolle gibt es ja auch einige Theorien, beispielsweise das HARP.
Das ist so dieses Antennensystem, ne?
Genau, Antennensystem. Genau.
Ja, also, da sind aber.
Wollen wir für die nächste Folge mal eine Verschwörungstheorie-Sonderfolge machen, wo wir uns unsere liebsten 5 Verschwörungstheorien
raussuchen? Na, ich würde sagen, ich suche mir mal ein paar Sachen raus, die ich echt krass finde und du kannst mir vielleicht was dazu erzählen mehr. Also, weil ich glaube, da ist so das Wissen schon eine relative Disbalance zwischen uns. Ich glaube, du bist da, ich sitze da ja irgendwo oben an der Spitze vom Eisberg. Du bist da ja schon mit dem Tauchgerät in der Tiefsee. sozusagen.
Du überschätzt das. Ich bin ja noch gar nicht richtig abgetaucht. Ich bin ja immer noch auf Level 1.
Ah, okay, aber ja, können wir gerne machen. Level. Das würde mich, ja, da sucht sich jeder mal 5 Verschwörungstheorien raus. Mhm. Da hatte ich auch mal ein cooles philosophisches Seminar dazu an der Uni. Aber eher so von der philosophischen Seite wurde das betrachtet. Mhm. Auch wie sich das in News widerspiegelt und so weiter, auch wie es um Außerirdische ging und so. Und das ist ja auch nochmal eine komplette Welt für sich. Ne? Also, aber siehst du mal, früher hättest du wahrscheinlich ein Video gemacht, Verschwörungsmythen im Metal. Das hätte kein Schwein interessiert. jetzt machst du es generell und...
Jetzt gucken es hunderttausende Menschen. Ja,
gut angekommen. Ja, das ist ja so.
Das ist schon irgendwie krass.
Ja, think big.
Think big. Das muss ich sagen, das hat auch Ali irgendwie eher gesehen als ich. Der hat zu mir gesagt, ja, Alex, jetzt ist das halt so ein neues Level. Und ich so, nee, das waren jetzt noch mal ein paar Videos, die funktioniert haben. Hm. Aber irgendwie ist es ein neues Level seitdem.
Ja, Ali hat immer eine ganz gute Antenne für sowas. Also
da. Eine Hab-Antenne?
Nicht eine Hab-Antenne, aber da sagt mir schon ein Jahr vor Release, ob ein Song scheiße ist oder nicht zum Beispiel.
Ja, also, das könnte ich ja auch sagen.
Ja, nicht der Song an sich, also da wird er auch erkennen, wenn es ein Scheiß-Song ist, aber der bei den Leuten ankommen wird. Mhm. Das würde der auch erkennen, weißt du? Also da hat er schon eine krasse Antenne. Weiß auch nicht, ist halt... in der Popkultur aufgewachsen. Da hatten wir sowas. Irgendwie. Also,
so, was ist jetzt so das Fazit eurer Mini-Tour für euch gewesen?
Na, also erstmal alle Tests negativ nach der Tour. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn du da mit 20 Leuten in einem Nightliner unterwegs bist. Gut, wir waren jetzt eine knappe Woche unterwegs. Wir haben das ja auch nicht übertrieben. Leute waren super cool drauf. Also wirklich auch in dem Sinne, es haben sich... ganz, ganz viele, mit denen wir geredet haben oder so, die haben sich auch freiwillig selber nochmal getestet, bevor sie da hingegangen sind, obwohl geimpft und so weiter. Ne? Also wirklich total disziplinierte Leute. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Und natürlich auch riesen Schwein gehabt, dass man das noch durch dieses Nadelöhr durchgefädelt hat. Ne? Mhm. Weil ein Wochenende später war natürlich Essig mit allem. Ne?
Da, also da wirklich... muss man echt sagen, das perfekte Zeitfenster irgendwie gekriegt.
Ne? Ja, und trotzdem, hat man auch schon mal drüber geredet, ne? Natürlich trotzdem total zwiespältiges Gefühl, ne? Weil ist eigentlich was man nicht unbedingt machen muss. Also in so einer Situation, das muss man auch ehrlich sagen. Ja. Aber er hat so viele Leute Arbeit damit und haben sich so viele Leute drauf gefreut und da haben wir es halt unter den höchstmöglichen Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Aber total super, super richtig cool. Vollgas, Wohlfühlen ist es nicht gewesen, das muss man sagen. Im Moment vom Spielen auf jeden Fall, da denkst du da nicht dran, aber.
Wie ist so das Feeling fürs nächste Jahr?
Ja, kommt drauf an, wo wir dann im griechischen Alphabet gelandet sind, ne?
Ja, wir sind ja schon recht weit.
Ja, ich habe vom griechischen, also solange wir noch nicht bei Omega sind, glaube ich da nix. Da geht's wahrscheinlich mit dem kyrillischen Alphabet los und wir haben dann
mit dem
im Winter 2024 die Scha-Variante.
Ne, oder Weichzeichen.
Weichzeichen, nein, das kommt nicht im Alphabet vor, glaube ich. Aber die Kratkoje-Variante wahrscheinlich. Nee, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch, also bin Harre auch gespannt der Dinge, was da jetzt mit Omikron auf uns zukommt. Ich hoffe ja, es ist ansteckender und harmloser. Da hat man es dann mal hinter sich, aber wer weiß das schon. Ne?
Tja, also unsere Zukunfts-Ichs werden es wissen, wenn wir uns dann...
Unsere Zukunfts-Ichs werden es wissen, also gibt es da zum Thema Zeitreisen?
Oh ja, oh komm, oh Mann, ja, oh ja.
Oh ja,
und es ist total krass, es gibt Verschwörungstheorien auf unteren Ebenen, die Verschwörungstheorien auf höheren Ebenen widersprechen müssen, damit sie funktionieren. Also da ist ein Teil des Verschwörungsmythos, Mythos,
ja.
ist dann im Endeffekt die Widerlegung eines anderen Verschwörungsmythos.
Ach so. Hm. Ja, alles klar. So nach dem Motto, Ihr seid doch bescheuert, das sind keine Reptiloiden, das sind Insektoiden, keine Ahnung davon oder was. Oder das sind
Also so Sachen wie halt eine Theorie, die beispielsweise zwar mit ähnlichen Narrativen arbeitet wie Hohlwelt, ne, aber zur Grundlage hat, dass es keine hohle Erde gibt beispielsweise. Jetzt einfach nur an Haaren herbeigezogen, weiß jetzt nicht, ob das sowas existiert, aber nur um das verständlich zu machen. Es gibt Reptiloide, aber die Erde ist nicht hohl, sondern die Erde ist eigentlich ein schwarzes Loch mit einem Mantel drumherum oder sowas. Und die kommen, ein Wurmloch, und die kommen aus einer anderen Galaxie. So musst du es vorstellen.
Alles klar.
Ja. Beispielsweise gibt es mit dem Mond ein Beispiel. Es gibt ganz viele verschiedene Theorien mit dem Mond. Pass auf, Stufe 1 ist, die Mondlandung konnte nicht stattfinden. Die ist gefaked.
Wegen dem Wetter oder was? Da konnte die nicht stattfinden.
Stufe 3, Level 3 wäre, sie sind auf dem Mond gelandet, aber es ist nicht dieser Mond gewesen.
Ah.
Und Level 10 ist, wir leben auf dem Mond.
Okay. Also was ich noch hätte nachvollziehen können, ist, dass so ein Typ wie ich, keine Ahnung, Collins oder so, einfach vergessen hat, auf den Aufnahmeknopf zu drücken oder so, die das dann nachdrehen mussten oder irgendeinen Scheiß, keine Ahnung.
Auch
das,
eine interessante Theorie.
Das wär für mich zumindest noch nachvollziehbar. Ne? Krass. Ja, das finde ich ja krass. Ja, es ist natürlich, also man merkt ja manchmal auch, ob da Leute bei Verschwörungstheorien so komplett an der Oberfläche kratzen irgendwie und da irgendwelchen aufgeschnappten Scheiß, ne? Und merkst du ja jetzt auch, wenn du mit Leuten über Corona redest, oder dann redest du mit einem und bringst nur so ein Argument, was halt irgendwie, weiß ich nicht, auf Sachen basiert, die du in der 10. Klasse in der Schule gehabt hast, ne?
Ja.
Und dann grinsen die dich so an, so nach dem Motto, ja, Viren, na klar. Hast du schon mal ein Virus gesehen? So ungefähr, weißt du, so. Die dann wirklich an den Grundfesten von Diskussionsgrundlagen schon zweifeln und für die das mit irgendeiner Verschwörungsmythos schon weggeräumt ist, ne?
Richtig.
Und da hat es ja auch gar keinen Sinn mehr, irgendwie da versucht, Hintergründe zu erfahren, ne? Also die verbreiten damit mit Gerätschaften, die ohne die Naturgesetze, die sie anzweifeln, nicht funktionieren würden, ihre Mythen, die das erschüttern sollen. Also
das ist es halt. Du kannst halt mit Leuten, die grundsätzlich davon ausgehen, dass das, worüber du sprichst, eine Lüge ist, kannst du halt nicht darüber diskutieren, ob das, worüber du sprichst, wahr ist. So, also du könntest alles widerlegen, solange du einer komplett anderen Logik folgst.
Ja.
So,
Ja, klar, aber ich meine, es ist schon dieses Denken, also so diese Art von Denken hat ja die Menschen auch vorangebracht. Keine Ahnung. Wenn Einstein am Teich sitzt und überlegt hat, nee, Moment mal, ey, irgendwie der Raum, das kann sich irgendwie zwar krümmen oder irgendwie, aber da sind alles keine Variablen, da muss sich halt die Zeit dehnen. Da geht das nicht anders, oder der Raum muss gekrümmt sein. Irgendwas muss ich hier, ne? Also, da hat er ja auch an Grundfesten geschüttelt, indem er dann irgendwie eine feste Säule aufgeweicht hat und das zum Teil seiner Erklärung genommen hat, ne? Natürlich eine Erklärung, die jetzt für Physiker nachvollziehbar ist. Aber ich meine nur, so diese Art von Denken, da auch mal an den Grundfesten zu rütteln, ist ja manchmal gar nicht so verkehrt gewesen in der Menschheitsgeschichte. Ne?
Also ja, und das macht es halt, das macht es dahingehend halt schwierig. Auf der einen Seite gibt es natürlich grundlegende, also so Mechanismen, Zweifel ist ja logisch, klar. Und es gibt auch für viele von diesen Mythen gibt es ja auch einen wahren Kern. Die Frage ist nur, entscheidest du dich dazu, in den Wahnsinn abzudriften oder indem du quasi ein riesiges System aus aufeinander aufbauenden Verschwörungen und riesige Geheimgesellschaften und so dahinter siehst, oder sagst du, ja, das war jetzt hier quasi eine Täuschung oder eine Geheimoperation oder irgendwie ein Attentatsanschlag oder irgendein Geheimgesellschaftsversuch oder irgendwie was, aber das hat nichts damit zu tun, dass es eine Systematik dahinter gibt.
Ja, das sehe ich ja auch immer noch so einen Unterschied, ne? Also irgendwie ein Verschwörungsmythos in Bezug auf ein bestimmtes Ereignis, ne? Also keine Ahnung, Staatsputsche, Kennedy-Ermordung, Mondlandung oder oder dieser riesengroße gesamte Masterplan, in dem dann solche Einzelheiten irgendwie stattfinden. Ne? Da gibt es ja auch Leute, die völlig verschieden gestrickt sind. Ne? Ja. Da gibt es ja Leute, ja. Die sagen, ja, es ist nichts Zufall. Außer beim Weltwirtschaftsforum fällt mal was vom Tisch. Ansonsten ist alles geplant dort, ne? Für den Rest des Jahres sozusagen. Oder ich habe da neulich eine geile Karikatur gesehen irgendwie. Da ging es so drum, das war aber schon zum Jahreswechsel 2021 war das oder so. Das war so eine Stechuhr. Da hat das Virus ausgelockt und ein Außerirdischer hat sich gerade irgendwie eingeloggt.
Ja, das kenne ich. Ja, ja.
Das fand ich süß. Ja, ja. War mit dem Augenzwinkern, aber fand ich cool. Ja.
Ja. Na, bin gespannt, was nächstes Jahr so auf uns zukommt. Ich meine, wir haben ja noch einen Monat jetzt ganz relativ genau dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir uns ein schöneres Jahr gewünscht. Dieses Jahr werden wir uns ein schöneres Jahr wünschen.
War das Jahr so schlimm?
Für mich persönlich.
Aber wir sind jetzt noch nicht beim Jahresrückblick, ne?
Machen wir eigentlich einen.
Ich hätte schon Bock drauf, ja.
Ja?
Ja. Also wenn die Gesundheit mitspielt, ich habe das Gefühl, erfolgreich eine Kindergartenerkältung abgewehrt. Also es geht heute bergauf.
Sehr gut.
Also nicht, dass ich wieder in irgendein Mittelohrentzündungsloch abdrifte.
Oh, bitte nicht.
Für einen Monat oder so. Nee, aber alles, ja, hätte ich Bock drauf, auf jeden Fall.
Machen wir das dann wieder live?
Ja, ich denke schon. Ja, so ein Twitch-Ding, ne?
Würde ich auch sagen. Ich gucke mal gerade live auf den Wochenplan, weil das muss ja dann auch ein Tag sein, an dem ich streame. Tatsächlich wäre der 30. Dezember ein Donnerstag.
30. Dezember Donnerstagabend. Na, klingt jetzt nicht so scheiße.
Guck mal, dann tragen wir den mal mit Bleistift ein und können ja mal gucken, ob wir den dann nochmal nachziehen.
Das ist ein geiler Bürospruch. Ich trage das mal mit Bleistift ein. Ich nehme das mal so mit.
Hatten wir auch schon mal eine Folge dazu.
Ja, natürlich, klar. Aber ich bin gespannt. Also Top 5 Verschwörungstheorien. Also, und da soll es um systematische Theorie, also Verschwörungsmythen gehen, wie Reptiloiden-Hohlerde oder auch Kennedy-Ermordung und
was einfach weiß irgendwas. Ich. Also da müssen wir jetzt nicht wissenschaftlich vorgehen. Das ist ja hier nur unser Wald- und Wiesen-Podcast hier.
Ja, das wird, also da gibt es natürlich viele Sachen. Ne? Ich möchte nochmal Erich von Däniken wälzen am Wochenende.
Oh ja. Erich von Däniken. Das stimmt.
Hat man neulich, lebt er noch? Ja, ne? Da lebt noch.
Der lebt, ja, so alt ist er noch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, Gott hab ihn selig, aber es ist ja wirklich noch so aus der guten alten Zeit, ne? Das ist, erscheint ja fast nostalgisch, womit er immer um die Ecke kommt. Und er hat ja auch nie behauptet, dass es so ist, ne? Hat ja immer nur Fragen gestellt, so.
Mhm. Und das waren auch immer Themen, die, also es war jetzt nicht sowas, was dann in so eine toxische Wissenschaftsleugnung automatisch geführt hat, glaube ich. Das waren immer so historische Sachen.
Das stimmt, ja. Naja, es ist halt, also da hat, keine Ahnung, ich meine, das lässt sich ja nun nicht wegleugnen, ne, wenn er da irgendein Relief-Bildhauerei oder irgendwas den Leuten zeigt und da erkennen von 2018 irgendein Typen mit einem Weltraumhelm auf, ne?
Ja.
Dann kann man ja schon mal fragen, was war da los, ne? Wer war da am Wochenende zu Besuch? Da und dann jetzt Pflegevideo, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Pflegevideo kommt dann noch jetzt oder ist
ja, ich
online, das jetzt, aber nicht
genau. Ich habe das ist mehr oder weniger fertig. Ich habe jetzt nur noch auf einen Interviewpartner gewartet, der jetzt aber aufgrund der Situation, die ja jetzt vorherrscht, auch das nicht schafft. Leider,
okay.
Ja, und dadurch. Ja,
also das ist ja auch, da hatte ich mich auch mal mit unserem Ali drüber unterhalten, da hat ja auch die Altenpflegerei damals an den Nagel gehangen, weil das einfach nicht mehr, das ging nicht mehr. Ne? Also da ist halt jemand, der da wirklich mal mit der Oma ein bisschen rumschäkert und mal eine Minute hier und eine Minute da oder irgendwas. Und
das macht's auch aus.
Mit der Pflegereform damals hat er gesagt, das war einfach nicht mehr möglich. Und er hat jetzt nicht wegen der Musik damals den Job aufgegeben oder so, da waren überhaupt noch nicht dran zu denken, von der Musik zu leben. Ne? Aber da hat er schon an den Nagel gehangen. Also das war da kein Zustand für jemand, der das auch mit Herz machen will, ne?
Ja, kein Platz mehr für Menschlichkeit, ne, in diesem System.
Naja, absolut. Also deshalb bin ich, also ich glaube halt, das ist auch nichts, was so privatisiert gehört oder irgendwie, ne? Weil da, also da bist du ja, keine Ahnung, wenn du da nach Wirtschaftlichkeitserwägung gehst, keine Ahnung, glaube ich auch ein Volker Pispers Spruch, aber was erwirtschaftest du da in der Schicht? 10 Kilo Scheiße. So, und danach so werden die Leute auch bezahlt. Also das ist ja eine Farce. Also das geht wirklich nicht. Da musst du dich noch vom Finanzamt irgendwie blöd machen lassen, wenn du eine Wohnung vermietet hast, wo eine Pflegerin drin wohnt und wenn man die Miete mal nicht erhöht, ohne sich da feiern lassen zu wollen oder so, aber wenn man sich halt denkt, naja, ey, kriegen ja vom Keim was geschenkt, kann man auch mal ein paar Runden aussetzen, da müsste ich noch blöd machen lassen vom Finanzamt, dass die Wohnung unter Wert vermietet wäre. Ne? Mhm. In so einer Gesellschaft leben wir. Nicht schön.
Sprichst du gerade als Landlord, Mike? Alter, dieses Business-Netzwerk von Mike Weichert in Weimar, das ist...
Da fällt mir immer der Spruch ein von, ich glaube, Haken Räther war das oder so, der immer gesagt hat, ja, wer da immer Gloria vermutet im Showbusiness, für den mache ich immer Backstage-Fotos von den belegten Brötchen, die wir kriegen. Das rückt dann wieder einiges gerade. Ist da wirklich so?
Nee. Ja, kommt halt drauf an, in welchem Bereich des Medien-Dschungels du dich bewegst, ne? Und als...
Also Lachsschnittchen haben, obwohl doch, also
Wacken... Also sagen wir es mal so, was du bei einem YouTuber-Catering kriegst, das ist schon krass, also...
Also man merkt halt sofort, also gerade auch als Musiker merkt man das, wenn man in einer Branche zu tun hat, wo Geld drin ist, ne? Mhm. Also jetzt gerade in, ich sag mal, in den letzten 10, 15 Jahren mit Plattenfirmen, Feiern von Plattenfirmen oder irgendwas, das ist wirklich keine Ahnung, wie eine Konfirmation in Afghanistan wahrscheinlich, ne? So von der Stimmung und der Ausstattung her. Mhm. Aber wenn man mal bei, keine Ahnung, bei einer Gaming-Firma eingeladen ist oder bei irgendwelchen Merch-Firmen oder Festivals oder so, wo der Rubel richtig rollt, ne, dann sieht das schon ganz anders aus. Ne? Also da sieht man wirklich, wo die fetten Jahre ran sind und wo sie vorbei sind. Also das ist ganz klar.
Ja. Na, alles hat seine Zeit, ne?
Ich war noch bei der... Ich weiß gar nicht, wann das war. Es war auf jeden Fall auch fast vorm Krieg, also bei einer Popcom in Köln. Wo noch richtig, richtig rausgehauen wurde. Ne? Also da bist du wirklich mit zwei Tüten umgehangen, mit Werbegoodies heimgekommen. Ne? Also nur, also richtig geile, teure Scheiße. Und das sah dann das Jahr drauf und noch später ganz komplett anders aus.
Ne? Mhm. Ja, in der Gaming-Branche sieht es anders aus. Das ist schon, ich glaube, der Gaming-Markt ist mittlerweile größer als der Musik- und der Filmmarkt zusammen.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das ist krass. Das ist krass. Ich meine, das. Also, so wirklich erwartet hat man es ja nicht. Selbst ich noch in meiner Jugend bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das etwas wird, das alle so krass betreffen wird in der Zukunft. Dass alle plötzlich Gamer sind, aber mittlerweile sind ja alle Gamer irgendwie. Also zumindest bis 40.
Ja, also ich sag mal so ab Jahrgang 85 oder so. Da findest du eigentlich kaum noch jemanden. Das stimmt. Mhm. Ich weiß auch nicht, das ist immer irgendwie so an mir vorbeigegangen. Bin. Also, weil so Popkultur ist, ne? Klar, ich habe auch ein Doom-Shirt zu Hause und was weiß ich, aber nicht, weil ich das jemals gezockt hätte. Ne? Ich finde es halt nur irgendwie.
Du hast
cool.
Niemals Doom gezockt.
Nicht, dass ich wüsste.
Krass.
Ich habe mal irgendein Spiel im Nightliner. Ich weiß gar nicht, was gegen unseren Sänger, gegen irgendjemand, da habe ich im Nightliner mal gespielt. Ich glaube, das war aber Tekken oder irgend sowas. Irgend so ein Doom ist ja ein Ballerspiel. Irgend so ein Kampfspiel, ich glaube Tekken oder irgend so ein Mist war das. Den habe ich da, so ein richtig guter Spieler, den habe ich halt wirklich da 3 oder 4 Mal hintereinander weggeputzt, obwohl ich dachte, ich bin die andere Figur. Also ich habe wirklich nur sinnlos auf diesem Controller rumgedattelt.
Naja, so sind die Spiele, ne?
Aber es war noch, also wirklich in, ich glaube, da war noch PlayStation 2 oder irgendwas, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, heutzutage, wenn du Nightliner einsteigst, der erste Blick ist, was für eine PlayStation ist drin. Mhm. Absolut. Also das ist bei den Bands so. Das Einzige, was ich zocke, Super Mario Kart 8. Das ist cool, so ein Nintendo-Ding habe ich, aber ich finde halt dieses Super Mario-Universum finde ich ganz niedlich. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung von nix, wirklich nix. Also da ist unser Ali der Chef im Ring. Also da kennt sich da richtig aus. Aber bin ich scheinbar zu alt für den Scheiß, keine Ahnung. Also hält mich von den ganz fetten Werbetöpfen fern wahrscheinlich.
Naja, weiß ich nicht. So fett sind die, glaube ich, auch nicht. Für Bands, die Metal machen. Also ich meine, solange man irgendwie trotzdem Spaß in seinem Leben hat, heißt das ja nicht, dass man sich irgendwie an irgendwelche elektronischen Geräte hängen muss. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich muss auch sagen, mir kommt es auch immer sehr, ich sehe es eigentlich als Zeitverschwendung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das alles als Zeitverschwendung und jedes Mal, wenn ich wirklich tief in einem Spiel versinke, hasse ich mich dafür, weil das natürlich extrem unproduktive Zeit ist. Ich bin ja wirklich, was das angeht, bin ich sehr neoliberal unterwegs.
Was versuche heißt mein Leben in, neoliberal? Selbst
na, ich tausche mein, ja, ja, also. Genau. Ich tausche meine Lebenszeit halt möglichst maximal in Arbeitszeit um.
Ja.
Und da ist es natürlich scheiße, wenn man da mal plötzlich eine Stunde
im Spiel versucht. Betrachtet es doch als Wirkzeit und nicht Arbeitszeit. Das ist schon so negativ belastet, das Wort. Arbeit ist scheiße, du wirkst halt. Egal wobei. Gibt es da keine Spiele, die jetzt hier einen totalen Bildungsauftrag haben, wo man auch wirklich was lernen kann?
Da also tatsächlich ist halt die Frage, was lernt man? Ne? Also ich spiele ja fast nur Strategiespiele und dadurch kenne ich halt auch beispielsweise alte Grenzverläufe von irgendwelchen Feudalstaaten im 14. Jahrhundert oder sowas. Keine Ahnung. Das sind halt so Dinge, die weiß ich wegen irgendwelcher bunten Karten, die ich meine ganze Jugend angestarrt habe. Das ist halt völlig sinnlos eigentlich, aber da kann man halt immer ein bisschen flexen.
Ja, so. Das stimmt schon. Naja, es ist wirklich so ein dystopischer Zustand, in dem wir uns da reinbewegen. Ne? Irgendwie die meiste... Der Großteil des Volkes will nur noch unterhalten werden mit Netflix oder irgendwelchem Gespiele. Und die technisch-wissenschaftliche Elite, die solche Innovationen bereitstellt, ist dann immer mehr abgekoppelt davon irgendwie. Ne?
Also es ist. Na, generell so die Elite, die versteht, dass sich darin zu versenken eher ein Eskapismus ist und nicht wirklich zielführend. So, und das ist halt dieses gesamte Twitch-Universum. An alle, die mir auf Twitch folgen, Leute, wir stecken da in einem ganz schön gruseligen System drin.
Ja.
Weil ich meine, bei Podcasts ist es was anderes und deswegen bin ich so auf Podcasts gekommen mittlerweile. Wenn man von A nach B sich bewegt, kann man die halt konsumieren. Also in einer Zeit, in der man nicht anders effektiv seine Zeit füllen kann, kann man sich zumindest geistig beschäftigt halten. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit meinen Händen irgendwas tun würde und jetzt nicht die ganze Zeit Artikel lesen und schreiben würde, dann könnte ich auch bei der Arbeit, sage ich mal, einen Podcast hören. Das wäre großartig, weil dann kann man sich sowohl haptisch als auch geistig beschäftigen. Mhm. Aber bei Twitch und so, wobei sich dann natürlich viele das auch wieder als eine Art Podcast laufen lassen, das muss man auch sagen. Also wenn man sich das so Second Screen quasi als Podcast nebenbei anhört, dann ist das sicherlich wieder akzeptabler. Aber wenn man wirklich so komplett sich darauf konzentriert und etwas konsumiert, das
also es gibt da
mehrere Stunden
des Tages. Es gibt da so viele Formate, da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da ein Mensch nicht komplett krepiert und verkümmert, wenn er alle seine Sinne 100% auf dieses Nullum konzentriert, was einem da entgegentwitscht bei manchen Formaten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es gibt sowas zum Berieseln so nebenbei. Ja, wahrscheinlich, klar. Ich meine, für viele Leute, das kann ich mir nicht vorstellen, aber für viele Leute ist das ja einfach wie Fernsehen schauen. Ne? Und wie oft hat man den Fernseher nebenbei laufen? Keine Ahnung. Gibt's schon. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Also insofern würde ich da Twitch wahrscheinlich gar nicht so negativ bewerten jetzt als...
Nee, ich finde immer nur dieses... Nee, Quatsch. Also ich meine ja jetzt nicht nur den Konsum, ich meine das ganze System an sich, dass man halt da einfach da ist ein Mensch mehrere Stunden am Tag live und macht irgendwas. Und dann gibt es viele Leute, die einfach mehrere Stunden ihm dabei zugucken, wie er live irgendwas macht.
Ja.
Und weder das eine noch das andere ist produktiv irgendwie. Einfach mal aus dieser Perspektive gesprochen, klar. Ja, also dass für viele das auch gar kein Anspruch ist, seine Zeit so maximal
produktiv zu haben. Haben Menschen mittlerweile zu viel Freizeit?
Ich habe dazu mal eine Theorie gelesen, ich kriege sie jetzt noch nicht mehr zusammen. Also beispielsweise ging es auch darum, über die Einschätzung, wie viel Arbeitszeit doch im schlimmen, furchtbaren, dunklen Mittelalter geleistet wurde, aber dass die Art und Weise der Arbeit ja anders war. So, dass man natürlich beispielsweise an die natürlichen Lichtverhältnisse.
Ja,
klar hast du als Bauer im Sommer krass viel gearbeitet, so, aber im Winter halt gar nicht.
Da ist der Löffel geschnitzt und so.
Man kann es halt nie 1:1 auf die jetzige Situation übertragen, wenn man einschätzen will, ob eine Zeit schlechter oder besser war als die, in der man sich gerade
befindet. Ja, gut, man muss ja noch nicht mal ins Mittelalter gehen irgendwie. Das reicht ja schon, wenn du da wahrscheinlich 80er oder 50er Jahre mit heute vergleichst. Ne? Also ich kann, wenn ich jetzt hier meinen Abteilungsleiter im Umweltministerium da sehe, wenn der in einem Vorstellungsgespräch hört, Work-Life-Balance und irgendwas, also der kriegt von jungen Leuten gar nichts anderes mehr zu hören. Und da verzieht er schon so ein bisschen das Gesicht, weil dann aus einer komplett anderen Generation kommt, ne? Wo man da im Alter von Anfang 20, Mitte 20 erstmal Gas geben wollte und sich erstmal die Meriten verdienen und dann erstmal.
Ich muss auch sagen, dass ich diese Einstellung halt völlig daneben finde. Ja, ich kann noch nichts, ich weiß noch nichts, ich bin noch nichts, aber ich möchte bitte von Anfang an den Anspruch haben, dass Arbeit für mich Nebensache ist. Und da denke ich mir dann so, naja klar, kannst du gerne machen in bestimmten Bereichen, aber jetzt nee, in High-Profile-Themen.
Ja, aber was anderes kriegst du ja von Instagram und Co. auch nicht vermittelt, ne? Da postet ja keiner, oh, hier sind die zwei Akten, die gerade zu mir auf den Tisch geflogen sind. Und hier ist übrigens die 5-Minuten-Terrine, die ich mir gerade zu Mittag aufgewärmt habe. Have a good life. Ne? Irgendwie, also das ist ja nicht das, was da vermarktet wird. Da ist ja alles nur so nebenbei und da sind ja nur Privatiers sozusagen unterwegs. Ne? Also die da so ein Leid, zumindest die erfolgreich sind. Ne? Also ich weiß nicht, was ist das erfolgreichste?
Ja, also auf Instagram
was bestimmt, ist das erfolgreichste da Instagram-Profil von einem Müllmann? Keine Ahnung. Also ich folge einem zum Beispiel, der heißt Totholz Thomas. Da ist es kein Müllmann.
Aber, wow, das passt aber so der gut zu dir.
Mit Insekten und Naturschutz und Artenschutz und so weiter, das ist total interessant, aber ist jetzt auch kein Thema und kein Name, mit dem man da, was weiß ich, irgendwann die Werbemillionen abfassen wird bei Instagram. Ne?
Naja, das ist halt das Schlimme, dass du für Echtes nicht gefeiert wirst. Irgendwie, also da hatte ich auch immer so ein bisschen ein Problem. Das war für mich auch immer so das, was mich abgeschreckt hat von allem. So, und weswegen ich dann halt auch immer versucht habe, so einen anderen Weg zu gehen, der dann irgendwie immer hart unterm Radar lief. So.
Naja.
Weil die Leute haben das aber auch nicht ertragen. Die ertragen halt die Realität nicht, habe ich das Gefühl. Die wollen irgendwie Eskapismus von jemand anders vorgelebt bekommen. Oder quasi ein kleiner Eskapismus für die Person in diesem Moment, die dann halt entfliehen kann in diese Traumrealität, die dann dieser Influencer, diese Influencerin da gebaut hat.
Ja, aber es wird ja von beiden Seiten nicht irgendwie Eskapismus behandelt. Ne? Also wenn ich mich hinsetze und einen guten Science-Fiction-Roman lese oder irgendwas, dann ist das ja klar. Der, der das geschrieben hat, wollte das so. Der, der das liest, will das so. Aber das ist ja trotzdem mit der Ansage, ey, ich bin so geil. Und ey, keine Ahnung, aber vielleicht rennen ja auch da draußen Leute rum, die wirklich so geil sind, die da ganzen Tag mit ihrem Traumbody auf der Yacht rumliegen und sich einölen lassen. Wahrscheinlich gibt es das ja wirklich.
Ja, das sind aber die, die auch einfach das finanzielle Potenzial dazu haben, so geil
ja,
zu sein.
Ja, klar, aber dann
also
betrittst du das nicht auf Instagram breit. Ne? Also
genau so ist es nämlich. Also entweder hast du halt, wenn du in dieser Situation bist, krasse Probleme mit dir und deinem Selbstwert, dass du das darüber definieren musst, wenn du es dir leisten kannst. Oder du hast krasse Probleme mit deinem Selbstwert und fakest es, um besser zu wirken. Oder du... Nö, ich glaube, es ist ein Selbstwertthema.
Ja, es ist wirklich nur noch wie so Avatare, die da von Menschen stattfinden.
Ja,
ne?
ja.
Wie hieß denn
ja,
dieser
ja,
Film ja, mit Bruce Willis damals? Wo da jeder nur noch sein Avatar auf Arbeit schickt und so weiter und man selber liegt zu Hause.
Surrogates,
genau. Krasser Film, an den muss ich ganz, ganz oft denken und dieses Metaversum und hast du nicht gesehen? Das ist natürlich das, wo sich Sinn entwickeln wird. Ne? Also das finde ich eine krasse, reale Dystopie, den Film. Also auch wie das so dargestellt ist, ne? Die Avatare sehen halt haargenau so aus, wie die Originale, aber halt mit einem Filter drüber gelegt. Und du siehst dann halt im Film, kriegst du immer nur mal mit, ach okay, das ist jetzt das Original, weil da hier ein paar Fältchen mehr hat oder so. Ne?
Ja, ja, und, genau.
Find ich super cool gemacht, den Film. Also genau. Großer Tipp, wer den noch nicht kennt.
Der ist aber, glaube ich, ziemlich gefloppt.
Kann sein.
Der kam nicht so richtig aus dem Knick und ich fand ihn auch, also die Idee dahinter war natürlich cool. Ich fand ihn aber nicht neu genug, als dass er mich irgendwie mitgerissen hätte und der Film an sich war auch recht.
Ich habe jetzt die Handlungen, die Konflikte an sich, das habe ich jetzt gar nicht gegenwärtig. Ich habe nur so diesen, ja, wenn man über Filme redet, diesen One-Liner im Kopf. Ne? Also es gibt Surrogates, jeder hat einen Avatar, den er irgendwo hinschickt und du liegst nur noch zu Hause, so ungefähr. Ja. Und kann mich daran erinnern, da hat irgendwie so eine Szene, wo irgendwie eine Besprechung ist und da entschuldigt sich die eine Frau, dass sie da nur, weil ihr richtiger Avatar in der Werkstatt ist, nur so ein Werkstatt-Leih-Avatar hinschicken konnte zur Besprechung.
Oh, das ist natürlich, das ist ein starkes Bild. Das ist stark.
Ja, ist ja ganz praktikabel mal gedacht. Ne? Also so ist das dann einfach.
Ja, aber ich glaube, ich sehe es noch nicht, dass der Mensch sich freiwillig dazu entschließt, sich völlig aus dem Spiel zu nehmen, körperlich.
Ja, also.
Ich glaube, das ist echt zu krass weit weg.
Ja, es ist eigentlich, also theoretisch ist es ja möglich. Ne? Also ist ja heute schon so. Kannst du ja zwei Wochen Quarantäne, kannst du ja locker zu Hause überleben. Ohne dass dir besonders langweilig ist oder du verhungerst. Ne?
Also das auf jeden Mit Fall.
Lieferdiensten und Co.
Aber dass du deine Lebensrealität dahin wechseln möchtest, dass du sozusagen, ich sag mal, die Voraussetzung wäre ja, dass man alles spüren kann.
Ja.
So wie man es spüren würde, wenn man echt wäre. Das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass es vorstellbar ist. So, und ehe das nicht möglich ist, glaube ich nicht, dass da sonderlich viele Leute sich dafür entscheiden würden.
Ich weiß es, also keine Ahnung. Also würdest du dich für einen Holodeck-Hawaii-Urlaub entscheiden, wenn du live nie die Möglichkeit hättest, da hinzukommen?
Nee.
Nee?
Nö. Also weißt du, worüber ich schon als Kind nachgedacht habe, was ich geil finden würde? Wenn man einfach in Spiele eintauchen kann. Ich habe da tatsächlich an
Jumanji.
Tatsächlich, woran ich gedacht habe, ist die Erstürmung von Jerusalem gewesen. Jetzt sind wir wieder da. Wenn man einfach quasi in so einen Ritterreihen sich versetzen könnte und dann könnte man einfach diese Belagerung ja selbst spielen. So, einfach nur um die Erfahrung dieser Geschichte immersiv machen zu können.
Ich muss gerade an die Einsteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk denken. Auch eine Highlighter-Filmgeschichte.
Habe ich nie gesehen.
Da können die sich immer in irgendwelche Videos reinseppen, die sie gerade gucken.
Ah.
Und es ist natürlich schauspielerisch die ganz hohe Kante. Ne? Aber er hat da so eine kultige Klamotte. Aber es ist ja ein cooler Gedanke für einen. Ja, na klar. Also das kann man sich als Kind natürlich super vorstellen. Klar.
Na, und dass man halt auch, ich meine, das finde ich bei Spielen halt immer so schwierig, dass man auch die realistische Konsequenz dessen erlebt. Also, dass du jetzt nicht wie so ein Bulldozer durch die Gegend rennst, sondern kriegst einen Pfeil ins Knie, kannst halt nicht mehr laufen.
Ja, okay, klar.
So, also dass es halt wirklich ein bisschen so ein realistischeres Bild dieser Situation hergibt. Es muss natürlich nicht so wehtun, aber dass du dann merkst, jetzt habe ich einen Malus. Mhm. So.
Ja, ist schon klar. Also, ich glaube, das wäre ein Riesenmarkt, also einfach
ohne Frage. Die Frage war jetzt eher, verschwinden Leute dann in dieser Welt?
Ja, also weil es genug Leute gibt, für die Welt nichts bereithält. Ne? Das ist auch immer eine relativ arrogante Perspektive. Du musst ja mal schauen. Also so richtig geil finden es, glaube ich, auf dieser Welt vielleicht so maximal ein Drittel der Leute. Ne? So, der Rest, der hat schon wirklich Alltagsprobleme und davon vielleicht noch mal ein Drittel oder so. Für die ist die Welt eine Hölle. Also das ist schon was dran an dieser Überlegung von diesen ganzen Dystopien. Und ich, keine Ahnung, und stell dir mal vor, du bist hier irgendwie in einer Einraumwohnung in Halle Neustadt, irgendein, was weiß ich, abgehängter Heini, der überhaupt nichts auf die Kette kriegt oder so. Ich glaube, da ist schon ein Markt dafür, für solchen Eskapismus. Ne?
Ja, also das klar, ist, am ich glaube,
das
Tages, ist halt,
ne? Ja, also wie, das führt man so ein bisschen zurück auf die Freiheit. Ja, der größte Feind der Freiheit ist der glückliche Sklave. Ne? Also den Leuten, denen es gut geht, die erfahren haben, wie toll die Welt sein kann, wie toll Erleben sein kann, wie toll Gestalten sein kann, Wirken sein kann oder so, die wirst du niemals dazu bringen. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die das heute einfach gar nicht mehr auf die Kette kriegen, das zu erfahren.
Na, ob das nur heute weniger ist als früher?
Nein, das sage ich ja gar nicht. Das weiß ich nicht. Ich kann nur von heute reden, weil ich es heute irgendwie wahrnehme. Ne? Also im Mittelalter hat auch nicht jeder Spaß gehabt. Das ist schon klar, und im 18. oder 19. Jahrhundert auch nicht.
Ja, ist aber auch wieder ein wichtiger Punkt, eben der Gedanke darüber, was braucht der Mensch, um nach mehr streben zu können. Und da habe ich jetzt gerade schon drüber nachgedacht, als du meintest, für ein Drittel ist die Welt die Hölle. Aus deiner Perspektive. Aber die Frage ist ja, ob die das in ihrer Lebensperspektive genauso absolut als die Hölle bezeichnen würden oder ob dann die Gewohnheit an diese für uns schreckliche Situation nicht genauso ein Auf und Ab darstellt wie für uns in unserem privilegierten Leben. Dass man sagt, okay, dann da haben sie Momente, Dinge, die für sie absolut grauenhaft sind, und auf der anderen Seite gibt es auch die Momente, die zwar für uns immer noch grauenhaft wären, aber die für sie auf diesem Level quasi eine Annehmlichkeit bedeuten, die sie wiederum durchhalten lassen. Weil, also irgendwie muss es ja begründbar sein, warum Menschen in Bangladesch leben unter den Bedingungen und sich nicht einfach umbringen. Also
ja, natürlich, ne? Natürlich, klar, das wäre natürlich ein völliger Zirkelschluss, also ein Kurzschluss bei der Betrachtung irgendwie, wenn man da nur von seinen eigenen Beobachtungsbedingungen ausgeht. Das ist ja völlig klar. Aber, also ich zum Beispiel, für die Menschen in der DDR damals, also für die war das Leben ja noch nicht mal die Hölle, wenn du so willst, für die meisten. Ne? Also für die allergrößten Teil der Bevölkerung ist, glaube ich, Konsens, dass da das Leben jetzt nicht die Hölle war. Und trotzdem wussten die, wie geil das im Westen sein muss, aus den Werbeblöcken in ARD und ZDF.
Sie dachten das.
Sie dachten das, ja, natürlich, klar. Aber trotzdem kriegen sie ja diesen anderen Standard offeriert und sind sich des anderen Standards bewusst, und das.
Und deswegen wollte man ja versuchen, das zu verhindern.
Aber dadurch erfährt man ja erst sein eigenes Zurückgesetztsein und sein eigenes nicht privilegiert sein. Ne?
Ja,
das ist es ja. Jemand, der im Urwald lebt und was für mich die totale Hölle wäre, irgendwelche Lebensbedingungen, aber der da noch nie irgendwas mitbekommen hat von der modernen Welt oder so, da lebt er wahrscheinlich im Paradies, da gebe ich dir ja völlig recht.
Kann sich ja jeder Zuhörer mal Gedanken drüber machen. Sobald man beispielsweise mal in einem richtig noblen Restaurant gegessen hat, dann fängt man an zu hinterfragen, ob man den Döner für 3,50 tatsächlich so gut findet. So. Hm. Oder dann verschiebt sich einfach die Skala. Ne? Was man früher für top-notch gehalten hat, wie du so schön sagst, ist dann halt nur noch okay. Hm. Und dann weiß man, es ist kulinarisch doch was ganz anderes möglich. So.
Ja, ja.
Genauso wie wenn man in Berlin lebt und aufgewachsen ist, sich erst vorstellen kann, dass Berlin die Hölle ist, wenn man mal in eine andere Stadt fährt. Außer Köthen oder sowas. In Köthen gab es noch nie was.
In doch, irgendwas war in Köthen.
Die Ritters.
Da ist die Mama gestorben voriges Jahr, glaube ich, gell?
Ja.
Ist total blöd, warte mal, jetzt google ich erstmal. Das klären wir noch, bevor wir hier einen Deckel drauf machen.
Das klären wir noch.
Eichendorfhaus. Hm? Schloss Köthen, Hallischer Turm. Du, das sieht gar nicht so schlecht aus hier, Köthen. Machen wir es mal nicht zu schlecht.
Ich bin mal durchgefahren und das hat mir schon irgendwie ganz komische Vibes gegeben.
Ja, okay. Also nicht, dass wir da wieder irgendwelche Hassmails aus dem Rathaus bekommen. Welche Stadt haben wir schon mal gedisst irgendwie?
Hatten wir schon mal Hassmails aus dem Rathaus bekommen?
Nee, nicht aus dem Rathaus, aber irgendeine Stadt hatte ich schon mal in irgendeinem früheren Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Da war es auch, also wie gesagt, aber das Stadtwappen von Köthen, da fährt so ein Gittertor runter, das sieht fast aus wie dieses Kreuzlogo von Behemoth. Das sieht nicht verkehrt aus.
Sehr satanisch, diese Ansiedlung.
Ja, da vielleicht sollten Sehr wir satanisch. Mal einen Außentermin in Köthen machen.
Wow, wir hätten morgen einen Außentermin in Jena haben können.
Ja, ich weiß, aber morgen beschäftige ich mich mit dinglicher Sicherung von Kompensationsflächen.
Bitte was?
Egal, musste nicht wissen.
dingliche Sicherung von Kompensationsflächen. Kompensationsflächen sind bestimmt diese Ausgleichsflächen beim Straßenbau oder Bau von Betriebsanlagen. Ja, genau. So, ne? Ja, es ist sehr schade. Dann kann ich den Tag nur mit Zahnarzt genießen.
Oh, auch schön. Na, da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Vielleicht finde ich an dieser Stelle vom Podcast noch ein Zahnarztbohrergeräusch, was ich da reinschneiden kann. Die dürfen jetzt demnächst auch impfen, ne?
Zahnärzte.
Ja, da kannst du.
Ins Zahnfleisch
direkt. Ich wollte gerade sagen, kannst du dir gleich, zack. Ist näher an der Schleimhaut. Geil. Vielleicht ist das sogar. Also jetzt so mit meinem Podcast-Virologenwissen, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt.
Das ist immer das Beste. Spontanes Podcast-Virologenwissen ist immer das Beste. Da ist in den letzten 2 Jahren noch niemand negativ aufgefallen.
Nein. Euch.
Gut, dann freue ich mich auf unsere Verschwörungstheorie-Folge nächstes Mal.
Ja, ich mich auch. Da werde ich mich mal ein bisschen reinlesen. Mal gucken, was alles so, was es denn so gibt, gerade im Angebot.
Ich kann dir mal eine Übersicht schicken.
Okay. Mach mal. Alles klar, hau rein. Danke. Mach ich. Tschüss.
Hau rein, bis dann. Tschüssi.
Entschuldigung, Ulf.